Wir wollen doch still werden. Herr, gib uns jetzt einen Blick in die Tiefe deiner Vaterschaft. Gib uns einen Blick hinein in die Größe auch unserer Sohnschaft, unserer Kindschaft. Gib uns auch einen Blick zurück vor Grundlegung der Welt und öffne uns den Blick für die ewige Vollendung. Wir danken dir, Vater, dass du es schenkst. Wir kommen jetzt mit verlangendem Herzen. Jedes kommt aus anderen Verhältnissen und aus einem anderen Lebenskampf. Und da hinein kannst du jetzt dein Wort schenken und die Erkenntnis Gottes und Jesu Christi jedem Einzelnen. Sei gegenwärtig unter uns. Amen. Irgendwann nach dem 12. Lebensjahr erwachen im Menschenherzen tiefere Fragen. Wozu bin ich eigentlich auf der Welt? Woher kommt denn die ganze bunte Welt mit ihren vielen Geschöpfen? Was geschieht mit den Menschen nach dem Sterben, mit dem Teil, der ins Grab gelegt wird? Was besitzt eigentlich Ewigkeitswert? Warum gibt es denn Krankheit und Schmerz? Fragen, die spätestens nach dem 12. Lebensjahr aufwachen bei Menschen. Kann der Sinn des Lebens darin bestehen, dass ich im Flachen genießen und Vergnügen aufgehe? Dass ich in Liebe und Ehe meine Befriedigung suche? Dass ich in herkömmlicher Frömmigkeit mit einem christlichen Anstrich mein Leben lebe? Ist denn das alles? Man kann die Menschen einteilen in Pessimisten und Optimisten. Die Pessimisten, die Schwarzseher, sind überzeugt, dass das Leben voller Übel ist. Dass es am besten wäre, man wäre nicht auf der Welt. Goethe lässt seinen Faust sagen, denn alles, was besteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Drum besser wär's, dass nichts entstünde. Pessimisten. Und dann sind da die Optimisten, hoffnungsfrohe, fassen die Welt von der besten Seite. Sie wollen eine Welt der Zufriedenheit schaffen und des Friedens, obwohl sie wissen, dass das nie sein kann. Die Frage, ob mein Leben überhaupt einen Sinn hat, wird uns wunderbar beantwortet in der ersten geistlichen Segnung aus Epheser Kapitel 1. Das wollen wir einmal aufschlagen. Epheser Kapitel 1. Erwählt vor Grundlegung der Welt. Diese Erwählung darf uns also heute in der ersten Stunde beschäftigen. Ich lese Epheser Kapitel 1, Vers 1 bis 4. Paulus, ein Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes, den Heiligen zu Ephesus und Gläubigen an Christum Jesu. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns gesegnet hat mit allerlei geistlichem Segen in himmlischen Gütern durch Christum. Wie er uns denn erwählt hat durch denselben, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir sollten sein heilig und unsträflich vor ihm in der Liebe. Eine ungeheure Zusage und Aussage Gottes, die weder der Pessimist noch der Optimist je erkennen kann, begreifen kann. Darum ist es gut, wenn wir einmal eine Stunde darüber nachdenken, was ist es um die Erwählung? In diesem Wort Erwählung liegt eigentlich der Reichtum unseres Gnadenstandes. Ich treffe immer wieder Christen mit Minderwertigkeitskomplexen, die dauernd von Minderwertigkeitskomplexen geplagt sind. Die sagen immer, ach, was bin ich ein armer Wurm. Was bin ich doch schwach in meinem Glauben, mit mir steht es nicht recht. Und darum ist es einmal gut, wenn wir uns über die Größe und Herrlichkeit unseres Christseins etwas besinnen. Nehmen wir einmal das Bild von einem Eisberg. Das, was man von einem Eisberg sieht, ist nur ein kleiner Teil. Der größere Teil ist unter dem Wasser. Den sieht man nicht. Und er ist doch da. So ist es mit dem Heil in Christus. So ist es mit der Erwählung vor Grundlegung der Welt. Von diesen Segnungen sind nicht alle erfahrbar. Wir machen einen Unterschied zwischen erfahrbaren Segnungen und nicht erfahrbaren Segnungen. Ich bin ein entschiedener Gegner von einem Glauben, der nur an das Erfahrbare glaubt. Der Gnadenreichtum ist viel größer. Es gibt verhüllte Segnungen, die man nur im Glauben nehmen kann. Also ein ganz großes Geschenk. Das ist die Erwählung. Die ist nicht erfahrbar und ist doch da in der ganzen Größe und Tiefe. Das ist geistlicher Segen in himmlischen Gütern. Ich möchte jetzt drei Abschnitte machen. Für die, die notieren wollen. Erstens, Erwählung, Gedankenstrich, wen hat Gott erwählt? Das ist der erste Abschnitt. Zweiter Abschnitt, die Anfechtung der Erwählung. Anfechtung der Erwählung. Dritter Abschnitt. Wozu hat uns Gott erwählt? Erster Abschnitt. Erwählung. Wen hat Gott erwählt? Wir lesen in Epheser 1, im 4. Vers, der uns erwählt hat vor Grundlegung der Welt. Wen hat Gott erwählt? Uns hat Gott erwählt. Der Apostel sagt im 1. Vers, die Heiligen und Gläubigen in Christo Jesu, die hat er erwählt. Den Heiligen zu Ephesus und Gläubigen an Christum Jesu. Uns hat er erwählt. Petrus nennt sie das auserwählte Geschlecht. Wir wollen uns Zeit nehmen und auch aufschlagen. 1. Petrus 2, Vers 3. 1. Petrusbrief. Kapitel 2, Vers 9. Wer möchte es lesen?
Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt die Tugenden des, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht.
So, da lesen wir, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht. Wen hat Gott erwählt? Ihr aber. Ich möchte das betonen. Wer ist denn das? Wer? Uns und ihr. Wer ist denn das? Der Mensch, der in abgrundtiefer Not und Verlorenheit war, der durch die abgrundtiefe Liebe des Sohnes Gottes auf Golgatha in den Stand versetzt wurde, den Gott vor Grundlegung der Welt für ihn hatte. Also sage ich es praktisch, mit einer ganzen Sünde, mit deinen Problemen bist du angenommen. Das ganze verspielte Erbe bekommen, instand gesetzt, dass wir sein sollen, was wir sind, Erwählte vor Grundlegung der Welt. Freunde, Gott hat nicht abstimmen lassen, sondern er hat uns erwählt. Gott hat nicht abstimmen lassen, ob er uns erwählen soll, sondern das hat er getan. Ein Gleichnis zur Klärung. Wenn ich jetzt fragen würde, worin besteht der Unterschied zwischen einem Atheisten und einem Christen? Dann könnte man sagen, ha, in der besseren Moral. Der Christ hat eine bessere Moral. Aber habt ihr nicht schon Leute kennengelernt, die von Glauben und Kirche und Gott nichts wissen wollen, die aber edel und hochherzig waren, wo sich mancher Christ ein Stück abschneiden könnte? Also in der besseren Moral nicht, da besteht der Unterschied nicht. Andere könnten sagen, in der besseren Weltanschauung. Nun, dem möchte ich recht geben. Ein Kommunist in Moskau und ein Christ haben ganz verschiedene Weltanschauungen. Ich behaupte, wir Christen haben die bessere Weltanschauung, weil der Christ die Welt von Gott her anschaut. Das ist die bessere Weltanschauung. Man kann es darauf ankommen lassen, aber das ist auch nicht der eigentliche Unterschied zwischen einem Atheisten und einem Christen. Der Unterschied besteht in einem Wunder. Wirklich ein Wunder. Und dieses Wunder heißt Jesus. Das ist der Unterschied zwischen einem Atheisten und einem Christen. Das Wunder Jesus. Das Wunder, dass er mich als seinen geretteten Sünder erwählt hat, ehe der Welt grundgelegt war. Das Wunder eines neuen Lebens in mein armes Erdenleben hineingegeben. Liebe Freunde, das ist das Wunderbare, dass Gott in mein Leibesleben hinein ein neues Leben geschenkt hat, nämlich ein Geistesleben. Das hat der Atheist nicht. Eine Wiedergeburt. Ich trage ein neues Leben in meinem Lebensleben. Paulus sagt 1. Korinther 1, Vers 26. 1. Korinther 1, 26. Seht an, liebe Brüder, eure Berufung. Nicht viel Weise nach dem Fleisch, nicht viel Gewaltige, nicht viel Edles sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, dass er die Weisen zu Schanden mache. Was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, dass er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Unedle vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und dass da nichts ist, dass er zunichte mache, was etwas ist. Das hat Gott erwählt. Oh, wie ärmlich, wie erbärmlich in den Augen der Welt. Das ist von jeher Gottes Weise. Das, was nichts ist, zu erwählen. Den kleinen verachteten Flecken Bethlehem, die Wohnung eine Krippe, wie erbärmlich. Eine kleine Kraft, sagt der erhöhte Christus seiner Gemeinde. Du hast eine kleine Kraft. Eine kleine Herde. Was verachtet ist vor der Welt, nicht die Masse, hat Gott erwählt. Es ist zu bemerken, dass in keiner Predigt an unbekehrte Menschen im Neuen Testament von Gnadenwahl die Rede ist. Ich habe keine einzige Predigt gefunden an Unbekehrte von der Gnadenwahl. Das ist also ein Thema für bekehrte Menschen. Ich habe andere Predigten gefunden. Es ist jetzt die Stunde für euch da. Heute, so ihr seine Stimme hört, so verstocket eure Herzen nicht. Bekehret euch zum Herrn. Gott hat die Zeit der Unwissenheit übersehen. Nun aber gebietet er an allen Enden, Buße zu tun. Das sind die Predigten an die Unbekehrten. Heute so ihr seine Stimme höret und so weiter. Jetzt, nun aber gebietet er. Jetzt darfst du wissen und darfst es rühmen, deine Gnadengeschichte hat ihren Anfang in der Ewigkeit vor der Zeit. Gott wusste von Ewigkeit her, dass du ihm das Ja geben wirst. Das wusste Gott. Wenn ich jetzt einmal eine Umfrage unter uns halten würde, mit der Frage, wann hast du dich eigentlich bekehrt? Wann hat deine Geschichte mit Jesus begonnen? Dann würden wir bestimmt sagen, na, bei meiner Bekehrung hat es angefangen. Bei meiner Bekehrung. Und das stimmt nicht. Wir wollen den Begriff Bekehrung nicht madig machen lassen. Nein, nein. Meine Bekehrung ist ein ganz großer Tag. Aber meine Stunde des neuen Lebens hat nicht begonnen in der Stunde meiner Bekehrung, sondern von Ewigkeit her. Dort hat meine Gottesgeschichte begonnen. Erwählung vor Grundlegung der Welt. Wir wollen das einmal belegen mit Bibelstellen. Psalm 139, Vers 16. Psalm 139, wir dürfen es aufschlagen lernen. Das ist so schön, wenn man das kann. Psalm 139, Vers 16. Wer möchte es lesen?
Dein Auge sah mich, sah ich noch unter deinem Wort. Alle Tage waren auf dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, als derselben meiner da war.
So, deine Augen sahen mich, da ich noch unbereitet war. Und alle Tage waren auf dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, als derselben keiner da war. Aber wie köstlich sind mir, Gott, deine Gedanken. Wie ist ihrer so eine große Summe? Sollte ich sie zählen, so wird ihrer mehr sein, denn des Sandes. Wenn ich aufwache, bin ich noch bei dir. Wunderbar. Meine Tage waren auf dein Buch geschrieben, als derselbe noch keiner war. Erwählt, dort ist mein Leben verankert in seinem Herzen. Dort. Wenn wir einmal still werden und denken nach, vor unserer Bekehrung. Ja, das war damals schon, da hat mich der Herr gezogen und da hat er mich gerufen. Und da war ich sehr beeindruckt. Und da hat er mich in meinem Gewissen überführt. Einer Bekehrung, nein, noch viel früher. Noch viel früher. Im Philadelphia-Liederbuch Nummer 55 im 6. Vers, da schreibt der Dichter, wo du nun vorhergesehen, dass ein Mensch auf dieser Erde deinem Geist nicht widerstehen, noch sein Werk verhindern wird, sondern ohne Heuchelschein wird im Glauben feste sein. Diesen hast du auserwählet und den deinen zugezählet. Wo du nun vorhergesehen. Gott weiß woher. Du darfst ein frohes Ja sagen zur Erwählung, wenn dein Verhältnis mit Gott im Klaren ist. Liebe Freunde, halbe Christen haben keine Verheißung. Ihr könnt die Bibel durchstöbern, wo ihr wollt. Ihr findet für halbe Christen keine Verheißung. Keine. Wenn du dir dein Leben nicht mehr denken kannst ohne Jesus, dann darfst du dich deiner Erwählung freuen. Kannst du dir dein Leben vorstellen ohne Jesus? Könntest du leben ohne Jesus? Freunde, ich weiß aus großer Erfahrung, dass in einem solch großen Kreis, wie wir sind, auch Menschen da sind, die ihr Verhältnis zu Jesus nicht geklärt haben. Sie möchten ihm gehören, jawohl, aber sie haben ihm noch kein Ja gegeben. Die haben ihre Berufung und Erwählung noch nicht festgemacht. Ich bin kein zufälliger Gedanke Gottes. Wir können nur staunend stehen und dann beten. In den Ewigkeiten vor der Zeit stand mein Name in seinem Buch. Zweiter Abschnitt. Aber die Anfechtung der Erwählung. Die Anfechtung der Erwählung. Ja, aber mich hat Gott nicht erwählt. Es kann doch sein, dass ich dazu bestimmt bin, dass ich verloren gehe. Könnte es nicht sein, dass Gott mich gar nicht angenommen hat? Steht nicht sogar in Matthäus 20, Vers 16 dieses Wort? Matthäus 20, Vers 16.
Also werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt.
Die Anfechtung sagt, könnte es nicht sein, dass ich gar nicht zu den wenigen zähle. Hat Gott zwei Haufen gemacht. Wir sind alle hier Berufene. Wer in Westdeutschland wohnt, ist ein Berufener. Und wenn er seine Läden dicht macht vor den Kirchenglocken, denn wir sind in einem Land des Evangeliums geboren und aufgewachsen. Liebe Freunde, so viel vorlaufende Gnade, dass ich überzeugt bin, dass wir auch dafür Verantwortung tragen. Luther sagt, Gottes Wort ist ein fahrender Platzregen. Berufen sind alle. Du bist erwählt in dem Augenblick, wo du der Berufung Gottes nachgegeben hast. Ihr habt das Evangelium angenommen. 1. Thessalonicher 1, Vers 5 und Vers 4, denn liebe Brüder von Gott geliebt, wir wissen, wie ihr auserwählt seid. Da weiß also Paulus, das sind auserwählte Leute, die Thessalonicher. Woher weiß er denn das? Nun, weil es eine Vorstufe der Erwählung gibt. Ihr habt das Evangelium angenommen. Das ist Vorstufe. Freunde, wenn das Evangelium ruft, geschieht das nicht zum Schein. Gott ruft doch keinen Menschen zum Schein. Wo es ihm nicht ernst wäre. Das zweite gehört dann dazu, ihr seid unsere Nachfolger geworden. Das Wort kam, ihr habt es aufgenommen, folglich erwählt. Ihr seid in seine Nachfolge eingetreten, ganz bewusst, jawohl, folglich erwählt. Viele sind berufen. Gesetzt den Fall, ein Regierungschef sucht 10 Minister für sein Kabinett. Und jetzt ruft er 10 Männer an, ob sie nicht ein Ministerium in seinem Kabinett übernehmen würden. 10 Männer und Frauen. 4 sagen zu. Und 6 sagen ab. Wie viele sind berufen? 10 sind berufen. Und wie viele sind erwählt? 4. Warum? Weil sie Ja gesagt haben. Viele sind berufen, aber wenige sagen Ja. Ein Fabrikant sucht 20 Mitarbeiter für seinen Betrieb. 6 melden sich, werden eingestellt. Wie viele sind berufen? 20. Und wie viele sind erwählt? 6. Die sich gemeldet haben. Haben wir gemerkt, auf was es ankommt? Gott hat nicht von Ewigkeit her 2 Haufen gemacht. Die Gruppe in die Hölle und die Gruppe in den Himmel. Freunde, das ist unwürdig, so von Gott zu denken. Der Gott, der uns sagen lässt, in 1. Timotheus 2, Vers 4, dass allen Menschen geholfen werde und alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Andernfalls müssen wir dieses Wort jetzt abändern und müssen sagen, dass einigen Menschen geholfen werde und einige zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das wäre falsch. Alle. Wenn die Bibel alle sagt, dann meint sie alle. Wenn er von Ewigkeit her vor der Schöpfung die Seinen erwählt hat, dann hat er eine Vorstufe, die wir auch in Römer 8, Vers 28 finden, welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch erwählt. Ich hatte mich mit 18 Jahren bekehrt. Das war für Gott kein Geheimnis. Das war vor Grundlegung der Welt bekannt. Mein Name bekannt. An der Konfirmation ließ er mir sagen, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ich war damals noch nicht im Glauben. Und Gott sagt, der gehört dazu. Der ist mein und er soll sich freuen, dass er in meinem Herzen verankert ist. Zweimal steht in der Bibel auch, dass das Lamm Gottes vor Grundlegung der Welt da war. Das gehört auch hierher. 1. Petrus 1, Vers 20 und Offenbarung 13, Vers 8. 1. Petrus 1, Vers 20. So. 1. Petrus 1, Vers 20. Der zwar zuvor ersehen ist, also ich lese den Vers 19 noch, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes, der zwar zuvor ersehen ist, ehe der Welt grundgelegt war, aber offenbart zu den letzten Zeiten um euretwillen. Das ist das Lamm, das zuvor ersehen ist, ehe der Welt grundgelegt war und dann offenbar worden ist bei der Fleischwerdung Jesu. Auch noch Offenbarung 13, Vers 8 steht es ähnlich. Gott hat also diese Schöpfung gewagt im Blick auf den Erlöser. Gott, der nicht wie wir an Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft gebunden ist, der über den Zeiten steht, erwählte nach freiem Entschluss die Gemeinde Jesu und alle, die dazugehören. Bei Gott gibt es keine Vergangenheit, keine Gegenwart und keine Zukunft. Das gibt es bloß bei uns Menschen. Ja? Leget nur eure menschlichen Maßstäbe auf die Seite. Jeder Mensch ist ein Gedanke Gottes. Den Uranfang jedes Menschenlebens bildet ein Schauen, ein Zuvorerkennen Gottes. Römer 8, 29. Zuvorersehen. Ein Schauen Gottes. mit dem Ziel, den Menschen zu einem Ebenbild Gottes zu machen. Das ist seine Absicht. Gott hat seine Schöpfung gewagt im Blick auf den Erlöser. Er spricht für mich, für mein armes Leben, ehe der Welt grundgelegt war. Ich muss hier einen Einschnitt machen. Wir sollen die Erwählung zur Seligkeit nicht mischen mit Römer 9 bis 11. Den Satz müsst ihr festhalten. Wir sollen die Erwählung zur Seligkeit nicht mischen mit Römer 9 bis 11. Sonst kommt man zu unmöglichen Erwählungslehren. Ein Wort zu Römer 9 bis 11. Da geht es um die Erwählung des Volkes Israel. Das kann ich nicht mischen mit der Erwählung zur Seligkeit. Die Wundergeschichte von Abraham über Isaak und Jakob. Israel wird von Gott selbst als erstgeborener Sohn angesehen. 2. Mose 4, 22. 5. Mose 14, 21. Erstgeborener Sohn Israel. Israel hat die Kindschaft, Israel wohnt die Herrlichkeit. Israel hat das Gesetz, Israel hat den Gottesdienst, Israel hat die Verheißungen, Israel hat die Väter und die Propheten und Israel hat den Sohn Gottes. Merken wir, Römer 9 bis 11 geht es um Israel-Erwählung. Und da steht, Israel hat den Weg verfehlt. Israel hat Nein gesagt. Deshalb sagt Paulus, nicht alle sind Israeliten, die von Israel sind. Und dann nennt er zwei Beispiele, Ismael und Isaak, beide stammen von Abraham, zwei Söhne vom gleichen Vater. Gott wählt den Isaak für seine Heilslinie. Das ist die Wahl des Volkes Israel. Nicht die Auswahl zur Seligkeit. Es gibt bei Gott keine vorausgestellte Verwerfung, sondern eitel Erbarmen. Aber es gibt einen Ernst Gottes, der eine Segenslinie abbrechen kann. Das ist Römer 9 bis 11. Ist also der Einschub, den ich machen möchte. Hier geht es um Israel-Erwählung und es geht um Diensterwählung, aber nicht um die Erwählung zur Seligkeit, von der wir hier reden. Der Paulus, der dieses theologisch so schwierige Kapitel hat schreiben dürfen, der sagt ganz einfach, ihr habt angenommen und ihr seid erwählt. Und jetzt dürft ihr anbeten und loben für allen geistlichen Segen. Über diese Erwählung noch eins. Wozu hat uns Gott erwählt? Wozu hat uns Gott erwählt? Hier wird alles vollends klar. Dass wir sollen sein, heilig und unsträflich vor Gott. In einer kirchlichen Zeitschrift erzählt ein Prediger, bei einer Bibelwoche bekam ich Besuch von einem 35-jährigen Bauernmann. Seine erste Frage an mich war, glauben Sie an die Prädestinationslehre, also Erwählungslehre? Ja, sagt der Prediger, ich glaube daran. Aber was hat das mit Ihrer Seligkeit zu tun? Glauben Sie, dass Gott weiß, ob ich selig werde? Der Prediger sagt, ja, Gott weiß alle Dinge. Aber was hat das mit Ihrer Seligkeit zu tun? Ach, sagt der junge Bauer, ja, wenn Gott das weiß, brauche ich doch nichts dazu tun. Wenn Gott weiß, dass ich selig werde, brauche ich doch nichts dazu tun. Also da kann ich meine Hände in den Schoß legen. So. Da sagt der Prediger, Sie sind Bauer. Glauben Sie, dass Gott weiß, ob Sie eine Vollernte haben werden? Ja, das weiß Gott. Dann gehen Sie heim und verkaufen Sie Ihre landwirtschaftlichen Maschinen, pflügen Sie kein Land, Sie werden weder hacken noch pflügen, Sie werden eine Vollernte haben. Damit ließ er ihn stehen. Bei der nächsten Stunde, da kommt der Bauersmann wieder. Ich verstehe aber diesen Betrieb nicht. Da sagt der Prediger, ich auch nicht, und ließ ihn widerstehen. Bei der nächsten Stunde, da kommt er wieder und sagt, hören Sie einmal, was Sie mir gesagt haben, ich soll meine Maschinen verkaufen und nicht hacken. Und also ich verstehe diesen Betrieb nicht. Da sagt der Prediger, ich verstehe diesen Betrieb auch nicht. Nach der Stunde sagt der Bauersmann, ich bin beunruhigt. Ich möchte selig werden. Ich glaube, es war dumm von mir, mich auf die Gnadenwahl zu stützen. Der Prediger antwortet, angenommen, das kommende Jahr wäre ein gutes Jahr. Regen und Sonne zur rechten Zeit. Sie aber pflügen und säen nicht, was werden Sie dann ernten? Ah, nix. Angenommen, Sie werden arbeiten und das Feld bestellen und guten Samen säen, es wäre aber weder Sonne noch Regen, was werden Sie dann ernten? Ha, unbedingt nix, sagt der Bauer. Sehen Sie, so hat Gott die Mittel geordnet, den Weg zur Seligkeit bestimmt. Aber wir müssen die Mittel, die Gott uns gegeben hat, nützen, gebrauchen. Gott hat in seiner großen Barmherzigkeit uns erwählt und preist uns die Herrlichkeit an. Hier ist eine sichere Errettung vor Grundlegung der Welt. Aber der Meister sagt, bittet, so wird euch gegeben. Bitten müssen wir. Ist es klar? Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Kommen müssen wir. Dass wir die Mittel gebrauchen, die er uns gegeben hat. Paulus sagt, das ist gewisslich wahr und ein teuer wertes Wort. Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens. umsonst, aber nehmen müssen wir. Nicht ausruhen auf der Gnadenwahl. Wenn in der Bibel steht, tut Buße, das müssen wir tun. Das tut Gott nicht für uns. Am nächsten Morgen, da kam der Bauer wieder und sagt, fröhlich, ich bin meinen Kummer los. Ich habe mein Leben Jesus hingegeben. Und da lieferte er auch den Beweis, dass er ein Gottgeweihter war. Heilig. Heilig heißt dem Herrn geweiht. Auserwählte sollen dem Herrn geweiht bleiben. Ihm zur Verfügung in inniger Lebensverbindung. Wir haben so einen grundfalschen Begriff von heilig. Das stammt aus der katholischen Kirche, die hat Heilige. Und da werden ganze Seiten, ich weiß nicht, hunderte von Seiten zusammengetragen, dass dieser Heilige keine Sünde mehr hatte. Da meinen wir unter Heilige, das seien Sündlose. Denen darf gar kein Fehler mehr passieren. Nein. Heilige sind dem Herrn Geweihte, nicht Sündlose. Ich bitte euch. Das ist so unbiblisch. Heilig heißt in einer innigen Lebensverbindung. Nicht mehr getrennt von ihm. Der Erwählte weiß, dass sein Lebensweg und Führung auf diese wunderbare Erlösung abgestimmt ist. Darum auch der Glaube, Gott lässt kein Haar von unserem Haupte fallen. Darum auch der Platz, wo du stehst, ist der richtige. Unabhängig von der Frage, dass er uns vielleicht in nächster Zeit woanders haben möchte. Auch das kann sein. Da, wo Erwählte Gottes stehen, ist heiliges Land. Du kannst jeden Tag zu deiner Lebensführung Ja sagen. Der Glaube empfängt Kraft aus dem Wissen der ewigen Erwählung für den Alltag. Dass wir seien heilig und unsträflich. Wo du stehst, ist Heiligtum, wo wir ausstrahlen, heilig und unsträflich vor ihm. Jesu Jüngersein heißt, mit seinem ganzen Lebens- und Sterbensschicksal an die Ewigkeit gebunden sein. Weil wir nun solche Verheißungen haben, so lasset uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen. Trennung von allem, was unheilig ist. Erwählung. Wir wollen beten. Herr, das ist uns so wunderbar, dass du uns erwählt hast vor Grundlegung der Welt. Das ist uns wunderbar, dass du ein Ja zu uns gesagt hast. Und dass du auch das Lamm Gottes, den Erlöser, schon vor Grundlegung der Welt für uns bestimmt hast. Oh, das ist uns wunderbar. Und wir wollen dir herzlich dafür danken und dich anbeten. Amen.